Guten Morgen. Das Thema steht ja in Licht und Leben und ist angekündigt. Ist Gott ungerecht? Es geht um Römer Kapitel 9. Bei meinem Gedächtnis sagt das nicht viel, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal eine Predigt über Römer 9 gehört habe. Wenn man sich Themen aussuchen kann oder Texte aussuchen kann, dann ja, predigt man lieber über Römer 8 oder dann über Römer 12. Aber 9 bis 11 wird meistens ausgelassen. Und das ist der Vorteil, wenn wir fortlaufend predigen, dann hat man diesen Luxus nicht. Ich wäre ja dem entgangen, dem Schicksal, denn ich hätte eigentlich letzten Sonntag predigen sollen, aber da war ich in Deutschland und dann musste ich mit Henry tauschen. Dann hatte er das Vorrecht, Römer 8 den Schluss zu nehmen. Aber ich habe mich auch über Römer 9 gefreut. Denn wenn Gott Römer 9 mit in die Bibel reingenommen hat, dann ist es offensichtlich wichtig und hilfreich. Und die Frage, ist Gott ungerecht, kommt natürlich aus dem Vers 14, wo Paulus selber fragt, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Und auf so eine Frage gibt es ja eine ganz einfache Antwort, ja oder nein. Und das macht auch er, aber nachdem ich den ganzen Römer Kapitel 9 habe, kann ich damit noch nicht aufhören. Er sagt bei Altluther, das sei ferne. Andere Übersetzungen sagen, niemals oder keineswegs oder auf keinen Fall oder natürlich nicht. Die Frage ist also offensichtlich eine rhetorische Frage. Paulus stellt nicht wirklich die Gerechtigkeit Gottes in Frage, sondern er merkt, dass eben Leute auf diese Frage kommen könnten, nach dem, was er dort gesagt hat. Und Petrus erwähnt ja mal, dass der Paulus einige Sachen geschrieben hat, in 2. Petrus 3,16, wo er sagt, einige sind seinen, denn Paulus Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus sagt, ist Paulus ein lieber Bruder, aber manchmal schreibt er schon Sachen, die nicht ganz so einfach zu verstehen sind und die dann auch verdreht werden. Und ganz nebenbei sagt er hier, wie die übrigen heiligen Schriften. Das heißt schon, als Petrus das schrieb, war schon klar, dass die Briefe des Paulus heilige Schriften sind und nicht einfach irgendwelche Briefe von irgendjemand. So, Römer 9 ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Wenn man die Verse liest, die sind eigentlich aus meiner Sicht ziemlich klar. Das Problem ist eher, dass sie manchmal schwer anzunehmen sind. Dass wir uns mit manchen Dingen vielleicht schwer tun. Und deshalb, denke ich, gibt es auch zu Römer 9 viele verschiedene Auslegungen, weil viele Leute das, was Paulus eigentlich ziemlich klar sagt, nicht wahrhaben wollen. Und von daher gesehen, ja, strengen sie sich an, das wegzuerklären und wegzudiskutieren. Aber wenn wir Römer 9, und dann geht es ja weiter bis Kapitel 11, das ist so dieser Einschub, so sieht es aus, dann sagt Paulus am Ende von dem Ganzen, und da kommen wir dann erst in 2 Wochen drauf, aber in Römer 11 sagt er dann, und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Das heißt, wenn wir an Dinge kommen, wo wir uns schwer tun, dann müssen wir uns immer daran erinnern, dass Paulus am Schluss dieses Abschnittes bricht er in diesen Lobpreis aus, in diese Anbetung Gottes, in diese Begeisterung, wie wunderbar doch dieser Gott ist. Wenn das nicht das Ergebnis ist, dann war entweder meine Predigt schlecht oder man hat nicht genau zugehört oder man war eben so fixiert auf eine andere Auslegung, dass man nicht mehr hören konnte, was Gott eigentlich hier sagt. So ist Gott ungerecht. In den ersten Versen, im ersten Abschnitt, redet Paulus über die Treue Gottes. So fängt er an in Vers 1. Was ich jetzt sage, sage ich vor Christus. Mein Gewissen bestätigt es und der Heilige Geist bezeugt mir, dass es die Wahrheit ist. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an die Angehörigen meines Volkes denke, mit denen ich durch die gemeinsame Abstammung verbunden bin. Für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Das sind ziemlich starke Worte, die Paulus hier sagt. Für immer von Christus getrennt zu sein, ein paar Verse vorher, und für uns war es halt schon letzten Sonntag, hat er geschrieben und gesagt, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann sagt er, aber ich wäre bereit gewesen, mich für immer von Christus getrennt zu sein, um seiner Volksgenossen willen, um des Volkes Israel willen. Nun auf den ersten Blick, wenn wir Römer 8, 9 und dann weiterlesen, sieht es so aus, als wäre das ein völlig neues Thema. Ohne jede Einleitung, ohne jede Überleitung scheint was völlig Neues zu sein. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir in Kapitel 9, dass er die Theologie von den ersten 8 Kapiteln sehr wohl weiterführt. Nun, warum fängt er hier so an, sich zu verteidigen, dass er die Wahrheit sagt, dass er nicht lügt und so weiter und so fort? Wir müssen denken, er schreibt an die Gemeinde in Rom, wo es auch viele Juden gab. Und Paulus war verrufen als eben ein Verräter. Denn er nennt sich ja selbst den Apostel der Heiden. Und er war derjenige, der Freiheit gepredigt hat, Freiheit vom Gesetz des Mose, dass man sich eben nicht beschneiden lassen muss und dass man nicht den Sabbat halten muss und so weiter. Alles Dinge, die für die Juden ja eben ein Verrat waren. Und so ist klar, wenn er jetzt auch einiges Negative über das Volk Israel sagt, dass das dann in die gleiche Kerbe schlägt. Und deswegen muss er erstmal deutlich machen, wie er zu dem Volk Israel steht. Dass er sagt, er liebt dieses Volk so sehr, dass er bereit wäre, auf sein ewiges Heil zu verzichten. Und so zeigt er ihnen seine Liebe zu diesem Volk und es erinnert an Mose, der eben ähnlich einmal gebetet hat nach dem goldenen Kalb und Gott das Volk Israel vernichten wollte, dann sagt er, bitte vergib ihnen, wenn du ihnen aber nicht vergeben willst, dann streich auch mich aus deinem Buch, in dem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Das ist nur eine andere Formulierung für das Gleiche, was Paulus sagt, für immer von Gott getrennt zu sein. So, Paulus gibt also hier seine Liebe zum Volk als Hintergrund. Aber dann gibt es auch einen theologischen Grund. Denn in Kapitel 8 schrieb er über die Zuversicht der Auserwählten. Hier bei der Schlachter steht das sogar als Überschrift ab Vers 28. Die Zuversicht der Auserwählten Gottes. Und dort hat er ja geschrieben, wir wissen, bekannter Vers, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und dann kommt diese, wie Maschinengewehr hier, alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Also, er sagt dort ganz klar, Gott ergreift die Initiative, Gott erwählt. Und das ganze Programm bis hin zur Verherrlichung ist fix. Aber dann ist jetzt natürlich die Frage, ja, aber was ist mit dem Volk Israel? Was ist mit den Juden? Denn Gott hat doch dieses Volk erwählt, aber wir sehen jetzt nichts mehr von all diesem, was er hier in Römer 8 geschrieben hat. Denn dieses Volk hat ja den Messias verworfen. Und so gibt er als nächste Antwort eine ganze Liste von Vorrechten, die dieses Volk hat. In Vers 4 bis 5 sagt er, sie sind Israeliten. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und der Höhepunkt, aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Er ist Gott, der über allem steht und für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ein Vers, der ganz klar auf die Gottheit Jesu hinweist, warum natürlich Zeugen Jehovas den Vers anders übersetzen müssen, um ihre Lehre weiter zu vertreten zu können. Er zeigt also all diese Vorrechte, die das Volk Israel sehr wohl hat. Und trotzdem hat dieses Volk jetzt versagt. Sie haben den Messias abgelehnt. Sie haben gesagt, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und deswegen ist dann die Frage, ja, sind damit all diese Verheißungen Gottes ungültig geworden? Und so sagt er weiter, ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte. Und mit dem Gott gegebenen Wort bezieht er sich auf all diese Vorrechte, die er gerade aufgezählt hat, die Gott in seinem Wort im Alten Testament gegeben hat. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Nicht, weil sie von Abraham abstammen, sind sie seine Kinder, denn Gott sagte zu ihm, zu Abraham, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kindern, sondern die göttliche Zusage führt zu eigentlichen Nachkommenschaft. Das ist ja kein neuer Gedanke, den hat er ja schon in Kapitel 2 ziemlich deutlich gemacht. Dort schreibt er in Vers 28, die jüdische Abstammung und die Beschneidung sind nur äußerlich und lassen noch niemanden wirklich zum Juden werden. Also nicht alle Juden sind in Gottes Augen, geistlich gesehen, wirklich Juden. Selbst Johannes der Täufer hat den Pharisäern und Schriftgelehrten, die zu ihm kamen, das knallhart gesagt und sagte, und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch die Nachkommen Abrahams seid. Auch hier sagt er schon in anderen Worten, ihr seid nicht Abrahams Nachkommen. Nach dem Fleisch, ja, aber geistlich gesehen nicht, denn Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Und dann führt Paulus als Beweis zwei Beispiele an, dass nicht jeder fleischliche, leibliche Nachkomme Abrahams ein Israelit ist, ein Jude ist, sondern dass es auf etwas anderes ankommt. Er nimmt zuerst Ismael und Isaak und dann natürlich Jakob und Esau und zeigt, Ismael war auch ein Nachkomme Abrahams, aber Gott hatte gesagt, nein, nur Isaak zählt hier. Er ist der Sohn der Verheißung. Also nicht die natürliche Abstammung zählt, sondern diese geistliche Verheißung. Und dann geht er weiter, denn da könnten die Juden noch sagen, naja, der Ismael, der war ja von einer ägyptischen Frau, das ist ja noch was ganz anderes. Aber dann kommen eben Jakob und Esau, die offensichtlich von der gleichen Mutter abstammen, denn sie waren Zwillinge. Und vom gleichen Vater. Und trotzdem gibt es hier einen Unterschied. Und im Vers 13 heißt es da, und darum heißt es auch in der Schrift, Jakob habe ich meine Liebe geschenkt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Und das wirft natürlich die Frage der Gerechtigkeit auf. Das ist doch ungerecht. Was können Sie dafür? Was kann der Esau dafür? Beide waren im Leib, Mutterleib und ehe sie geboren waren, ehe sie irgendetwas Gutes oder Schlechtes getan haben konnten, entscheidet Gott und sagt, Jakob, habe ich meine Liebe geschenkt, Esau habe ich von mir gestoßen. Unabhängig von Leistung, unabhängig von irgendwelchen anderen Faktoren. Und das wirft die Frage der Gerechtigkeit Gottes auf. Und deswegen stellt er dann eben in Vers 14 diese Frage. Heißt das nun, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Er sagte ja zu Mose, ich schenke mein Erbarmen dem, über den ich mich erbarmen will, und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Nun, wenn wir ehrlich sind, haben wir ja eigentlich kein Problem mit der Gerechtigkeit Gottes. Denn Paulus zitiert ja hier aus 2. Mose 33 und das ist die Geschichte nach dem goldenen Kalb, als Gott das ganze Volk vernichten wollte und Mose tritt für sie ein. Und das Ergebnis ist am Schluss, dass 3000 von ihnen sterben, aber der Rest bleibt am Leben. Nun, den Tod hatten alle verdient. Das wäre Gerechtigkeit gewesen. Wenn Gott sie alle vernichtet hätte, das wäre gerecht. Und damit hätten wir kein Problem. Aber dass er dann nur 3000 sterben hat lassen und der Rest am Leben blieb, dass er sich über den Rest erbarmt hat, das ist die Gnade Gottes, mit der wir dann eher Probleme haben. Paulus zitiert dann ein zweites Beispiel, das Beispiel des Pharao in 2. Mose 6, 16. Und in 2. Mose, in diesem Abschnitt von Kapitel 7 bis 14, den Auszug aus Ägypten, da lesen wir immer wieder, der Herr machte das Herz des Pharaos hart. 8-mal, wenn ich richtig gezählt habe, in diesem Abschnitt wird betont, dass Gott sein Herz verhärtet hat, verstockt hat, wie immer es dann übersetzt wird. Und so sagt Paulus dann eben auch in Römer 9, ihr seht also, dass Gott sich über den erbarmt, über den er will, und dass er das Herz eines anderen verschließt, sodass er nicht auf ihn hört. Und das klingt ja wieder gar nicht gerecht. Was kann der arme Pharao dafür, dass Gott sein Herz verhärtet hat und verschlossen hat? Das Interessante ist, wenn wir dieses Kapitel 7 bis 14 in 2. Mose lesen, dann habe ich erwähnt, 8-mal heißt es, der Herr machte das Herz des Pharaos hart. Und 8-mal heißt es, doch der Pharao verhärtete sein Herz. Und das ist etwas, was wir nicht zusammenkriegen. Ja, was jetzt? Hat Pharao oder hat Gott? Und wir fragen nach Ursache und Wirkung. Hat der arme Pharao gar nichts dafür gekonnt, weil Gott sein Herz verstockt hat und dann musste er es ja verstocken. Er konnte ja nicht aus. Oder, wie es manche auslegen, war es umgekehrt. Der Pharao hat sein Herz verstockt und Gott hat gesehen, okay, ich habe keine Chance, dann tue ich auch so, als würde ich es verstocken, damit ich ein besseres Gefühl habe, dass ich doch noch die Kontrolle habe. Nein, es ist nicht Ursache und Wirkung. Es steht beides nebeneinander und eins verursacht nicht das andere. Wie Gott das macht, das haben wir erst schon gesehen in Römer 11. Das begreifen wir nicht, brauchen wir auch nicht begreifen. Aber es ist ganz klar gesagt. Und denn eben sonst wäre Gott ungerecht. Wenn der Pharao gar nichts dafür kann, wenn er sich nicht selbst verstockt hätte, dann wäre es ja ungerecht, dass er dafür bestraft wird. Aber, wie gesagt, das ist leicht zu verstehen. Also der Sinn dieser Verse ist leicht zu verstehen, aber wir tun uns schwer, sie zu akzeptieren. Und deswegen geht Paulus dann weiter und redet über die Souveränität Gottes ab Vers 19. Und da kommt dann, Paulus denkt mit und kennt auch vielleicht die Römer und überhaupt die menschliche Natur und weiß, dass diese Aussagen zu etwas führen können. Das Einzige, wo ich nicht übereinstimme mit ihm, ist, er sagt, vielleicht wird mir jemand entgegenhalten. Ich denke, das ist nicht nur ein Vielleicht, sondern ich denke, dass sehr viele das tun. Sie werden ihm, Paulus, entgegenhalten. Warum zieht uns dann Gott für unser Tun zur Rechenschaft? Wenn er bestimmt, dann kann doch niemand dagegen ankommen. Also eben bei Pharao, wenn Gott sein Herz verhärtet hat, dann kann er ja gar nicht anders als sein Herz verhärten. Also, warum zieht Gott uns dann noch zur Rechenschaft? Und dann gibt Paulus eine Antwort, die wieder, wie gesagt, klar, einfach zu verstehen ist, aber schwer zu akzeptieren. Denn wir würden erwarten, dass er sagt, nee, Moment mal, ihr habt mich ein bisschen falsch verstanden, also so habe ich das nicht gemeint. Aber er gibt eine Antwort, gegen die wir rebellieren. Was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur ein Mensch und willst dich mit Gott streiten? Sagt das Geschaffene etwa zu seinem Schöpfer, warum hast du mich so gemacht? Wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat er dann nicht das Recht, aus demselben Klumpen Ton ein Gefäß für besondere Anlässe und ein anderes für den gewöhnlichen Gebrauch herzustellen. Ich denke, hier wird unsere, wie es Christian immer nennt, Gottesallergie sichtbar. Unsere tief sitzende Rebellion gegen einen souveränen Gott. Wir möchten gerne einen zahmen Gott. Wir möchten gerne einen Gott, der so ist, wie wir uns das vorstellen. Ein Gott, der in unser Schema passt. Ein Gott, der uns zu Hilfe kommt, wenn wir ihn brauchen, und der uns eben segnet, wenn wir es brauchen, und so weiter und so fort. Aber Paulus will darauf nicht eingehen, sondern er bleibt dabei. Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Gott ist souverän. Und mit seiner Souveränität steht und fällt seine Gottheit. Wenn Gott nicht souverän wäre, dann wäre er natürlich nicht Gott. Und so geht Paulus dann aber noch auf ein viertes ein am Schluss, in den letzten Versen, auf Gottes Gnade. Was sollen wir nun dazu sagen? Nur dies. Die Menschen aus den anderen Völkern sind durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen worden, obwohl sie die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht gesucht haben. Die Juden aber, die durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden wollten, haben dieses Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie versuchten, durch ihre eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen, statt auf den Glauben zu vertrauen. Das ist ein Paradox. Die Juden wollten gerecht sein und die anderen Völker wollten das ja gar nicht. Und der Spieß hat sich umgedreht. Warum? Weil er sagt, die Juden haben sich auf ihre eigene Leistung verlassen wollen. Sie wollten vor Gott mit ihrer Leistung bestehen. Aber das funktioniert nicht. Ganz nebenbei, das funktioniert nicht nur für die Juden nicht. Das funktioniert für niemanden. Menschen denken, dass sie gut genug sind, dass sie mit ihren Taten, mit ihrem Charakter oder was immer sonst, mit ihren guten Werken vor Gott bestehen können. Es klappt nicht. Sie haben dieses Ziel nicht erreicht. Aber eben die Völker, die diese Gerechtigkeit gar nicht gesucht haben, aber sie haben es durch den Glauben angenommen und sind durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen worden. Das ist die Gnade Gottes, die er auch heute noch jedem anbietet. Ich möchte einfach drei Schlussbemerkungen dazu machen. Das erste, habe ich schon angedeutet, ist, Gottes Souveränität schließt unsere Verantwortung nicht aus. Das ist immer oder sehr oft, wenn, zumindest in meiner Erfahrung, wenn ich in Freizeiten oder Seminaren über die Souveränität Gottes rede, dass dann sehr oft gleich kommt, ja dann ist es ja egal, was ich mache. Wenn Gott schon bestimmt hat, wenn Gott einen Plan für mein Leben hat, dann ja, bin ich ja völlig aus dem Schneider. Dann habe ich keine Verantwortung mehr. Aber das ist eben eindeutig nicht der Fall. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Entweder Gott ist souverän oder ich habe meinen freien Willen und kann tun, was ich will. Sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Die Bibel lehrt beides. Und wir dürfen nicht wählen, was uns besser gefällt. Wobei ich noch nie erlebt habe, dass jemand die Souveränität besser gefallen hat, sondern uns gefällt immer besser, dass wir ja doch das Heft in der Hand haben, dass wir schlussendlich die Verantwortung haben. Aber wenn wir diese Verantwortung eben nicht hätten, dann wäre ja, wie gesagt, Gottes Gericht ungerecht. Ganz deutlich wird das bei Judas, wo schon im Alten Testament prophezeit wird, dass er Jesus verraten wird. Und dann könnte man sagen, ja, dann ist er unschuldig, dann musste er das ja tun, um Gottes Wort zu erfüllen, sonst hätte ja Gottes Wort sich nicht erfüllt. Müsste ja Gott ihm dankbar sein, dass er sein Wort erfüllt hat. Aber Jesus sagt, der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den Heiligen Schriften angekündigt ist. Es ist so angekündigt worden. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät, er wäre besser nie geboren worden. Das ist also keine Frage, Judas wird zur Rechenschaft gezogen. Judas wird gerichtet von Gott für das, was er getan hat. Warum? Weil er verantwortlich ist. Auch wenn Gott das schon vorhergesagt hat und prophezeit hat. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ein ganz einfaches Beispiel. Die Bibel macht klar, dass Gott schon längst bestimmt hat, wann wir sterben werden. Alle Tage waren in sein Buch geschrieben, sagt der Psalmist. Oder meine Zeit steht in deinen Händen. Das bezieht sich jetzt nicht auf die paar Stunden in jedem Tag, sondern auf die Lebenszeit. Steht in seinen Händen. Das heißt, es ist völlig klar, wann wir sterben werden. Aber das heißt nicht, dass wenn wir nachher über die Straße gehen, dass wir nicht schauen sollten, ob ein Auto kommt. Sondern es ist unsere Verantwortung, unser Bestes zu tun, aber es steht trotzdem in Gottes Hand und nicht in unserem Können oder Vermögen. Das zweite ist, Gottes Souveränität, wenn man sie richtig versteht, gibt Geborgenheit. Weil Gott alles unter Kontrolle hat, können wir absolut geborgen sein. In Jesaja 54 sagt er diesen bekannten Vers, Berge mögen einstürzen, Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Wenn Gott nicht alles unter Kontrolle hätte, wenn er nicht souverän wäre, dann könnte er das nicht versprechen. Aber er hat alles unter Kontrolle. Und deswegen können wir völlig geborgen sein. Es kann uns nichts passieren. Nochmal, wie er es in Römer 8 schon angedeutet hat. Er sagt, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann nicht noch irgendetwas vorenthalten? Wird Gott irgendetwas tun, wenn er sein Liebstes, seinen Sohn, geopfert hat für uns? Würde er dann irgendetwas tun, was uns schadet? Oder uns irgendetwas vorenthalten, was gut für uns ist? Nein, absolut nicht. Das ist auch wieder eine rhetorische Frage. Selbstverständlich nicht. Und deswegen, weil er souverän ist, können wir uns darauf verlassen, dass er uns nichts vorenthält und dass er uns nichts gibt, was uns schadet. Und letztendlich, Gottes Souveränität gibt es Heilssicherheit. Und nur Gottes Souveränität gibt es Heilssicherheit. Wenn jemand denkt, dass er in den Himmel kommt, weil er sich bekehrt hat, dann hat er das Evangelium nicht verstanden. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir uns bekehrt haben. Denn dann wäre das große Risiko, denn wer weiß, was morgen passiert. Ob ich nicht morgen Gott absage, ob nicht morgen irgendeine Verfolgung kommt und ich dann aus Angst um mein Leben Gott absage oder sonst irgendwas. Nein. In Kapitel 11, in zwei Wochen werden wir es dann sehen, nochmal, die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. So Gott ändert seine Meinung nicht. Und wenn Gott uns berufen hat und zu Kindern gemacht hat, dann ändert er seine Meinung nicht. Und diese gelten für immer. Und deswegen ist die Souveränität das, in dem wir völlig geborgen sein können, in dem wir Gott preisen, und deswegen komme ich nochmal zurück zu Römer 11, am Schluss dieser drei Kapitel, wo es sehr stark um diese Souveränität Gottes geht. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es, uns seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. So wenn wir in einer Situation sind, wo wir sagen, das verstehe ich nicht, Gott. Das ist völlig verständlich. Das ist auch völlig okay. Und trotzdem dürfen wir daran festhalten, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, die hat er schon verherrlicht. Und so dürfen wir geborgen sein in seiner Souveränität und gewiss sein, dass sein Wort hält. Auch wenn es bei Volk Israel so ausgesehen hat, als hätte er sein Wort nicht gehalten. Aber Paulus erklärt uns und zeigt uns, dass Gott sein Wort immer hält und wir uns darauf verlassen können. Amen.